Es gibt da so einen Tag in meinem Leben, an den denke ich nicht so gerne zurück, aber den habe ich sehr gut vor Augen. Ich damals 16 Jahre alt, bin von der Schule nach Hause gekommen, hatte mich gerade entspannt, noch nicht wirklich an die Hausaufgaben gedacht, aber entspannt. Ja. So klopft es an der Tür und ohne jeglicher Hintergedanken gehe ich an die Tür, mache die Tür auf, es steht ein Polizeibeamter vor der Tür. Und er fragt mich, ob ich denn die und die Person sei. So, ja, der bin ich. Und er meinte, ob ich ihn wohl aufs Revier begleiten würde. Das fiel wie aus heiterem Himmel. Ich war mir keiner Schuld bewusst und ich dachte mir, was will dieser Polizeibeamte von mir, was soll ich auf dem polizeilichen Revier? Ich habe schließlich nichts verbrochen und Zeuge einer schlimmen Sache war ich ja auch nicht gewesen. So fuhr ich mit und dahinter verbarg sich folgende Geschichte. Monate zuvor, da war ich mit meinem Bruder und mit einem guten Bekannten, einem Kumpel von uns unterwegs. Und so sagte der gute Bekannte von uns, du, da am Busbahnhof in Bad Salzuflen, da steht ein Fahrrad schon seit Tagen, so völlig herrenlos. Platte Reifen, kaputt, die Kette fehlt. Da steht er am Busbahnhof und offensichtlich gibt es da keinen Herren dazu. Das können wir mitnehmen, können wir reparieren und dann kann es einer von uns nutzen. Und so haben wir es auch getan. Wir holten das Fahrrad nach Hause, haben Geld investiert. Ich glaube, damals knapp 35 Mark, die wir investiert haben. Haben das Fahrrad wieder Vordermann gebracht. Schönes Rennrad. Und mein Bruder ist damit dann gefahren. Er hatte kein Fahrrad von uns dreien und so ist er damit gefahren. Und da vergingen Monate. Und in der Schule auf einmal ein Schüler aus dem Gymnasium sagt, das ist mein Fahrrad. Mein Bruder sagt, kann nicht sein. Ja, ich fahre damit. Ja. Nee, sagt er, das ist mein Fahrrad. Das ist vor Monaten ist mir gestohlen worden, ist weggekommen, sagt er, und da steht es nun. Und es gab natürlich einen kleinen Tumult, da kam gleich der Schulleiter, kam und lange Geschichte. Fakt ist, wir mussten das Fahrrad zurückgeben, wir bekamen das Geld erstattet, aber wir wurden zum Gericht vorgeladen. Ja, es kam zu einer Klage gegen uns. Das Ganze endete so, dass wir eine Strafe bekamen, von 30 Sozialstunden, die wir ableisten mussten, damals im Jugendheim, die haben wir abgeleistet und damit war die ganze Sache dann gegessen. War kein schönes Gefühl, damals so im Gerichtshof zu sitzen und wir so 16-Jährige, völlig eingeschüchtert von der Situation, Mensch, Polizeibeamte im Spiel und jetzt der Richter, der guckt auf uns herab und sagt, zack, 30 Sozialstunden, war nicht schön. Sicherlich habt ihr auch so eure Erfahrungen mit dem Gericht, positiver, negativer Art. Irgendwie ist jemand vielleicht schon mal als Zeuge, als Angeklagter dort gesessen. Es macht nie so richtig Spaß. Es ist alles ein bisschen nicht alltäglich und es stimmt ein kleines mulmiges Gefühl in uns. Auch die Bibel spricht von einem Gericht. Und es gibt ganz unterschiedliche Aussagen dazu aus der gesamten Bibel. Da gibt es zum Beispiel eine Aussage von David im Psalm 7, Vers 9. Er sagt, richte mich Gott nach meiner Gerechtigkeit. So völlig positiv, so völlig fröhlich ruft er aus, Gott richte mich nach seiner Gerechtigkeit. Als ob er es gar nicht erwarten könnte, er sehnt es quasi herbei. Es gibt auch andere Aussagen. Da gibt es Aussagen der Furcht, der Angst vor dem Gericht Gottes. Fakt ist, das Gericht Gottes kommt in der Bibel vor. Und wir können es mal eingeben in einem Suchprogramm, es wird ganz, ganz oft erwähnt. Da gibt es so Aussagen wie zum Beispiel, ich lese nur neutestamentliche Aussagen, in 1. Petrus 4, Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Oder 2. Petrus 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Jakobus 2, Vers 12. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Und einen letzten kurzen Text aus Apostelgeschichte 17, ab Vers 30, da heißt es, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Gott hält, so sagen diese paar Texte, am Ende der Zeiten ein Gericht. Und wir wissen aus anderen Texten, dass es da einen Widersacher gibt. Einen, der diejenigen, die da angeklagt werden, beziehungsweise die da gerichtet werden, noch zusätzlich anklagt. Und er versucht, das maximale Urteil herauszuholen, nämlich die ewige Verdammnis. Und Gott aber auf der anderen Seite versucht, das Bestmögliche für die Angeklagten herauszuholen, nämlich die Erlösung und dass sie in Ewigkeit mit ihm sind. Da wird uns diese Szene geschildert. Und eine Szene, die diesen Vorgang am besten beschreibt, die finden wir in Sacharja 3, die Verse 1 bis 5. Alle, die es vielleicht mitlesen möchten, Sacharja Kapitel 3, 1 bis 5. Und diese Verse, die würde ich gerne mit euch lesen. Sacharja 3, 1 bis 5. Und er, damit ist Gott gemeint, ließ mich den Hohepriester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Joshua war in schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei. Der Prophet Joshua, heißt es hier in diesem Text, wird angeklagt von dem Widersacher, vom Teufel. Und er lässt nichts unerwähnt, was ihn nicht in irgendeiner Sache auch beschuldigen könnte. Wenn er das Gesetz nicht vollkommen gehalten hat, dann kann er nicht erlöst werden. Und dann gibt es so vieles, was der Widersacher gegen ihn hervorbringt. Und Gott selbst ist in keiner Illusion in Bezug auf Joshua. Er weiß genau, wenn er da vor sich steht. Er weiß genau, dass seine Kleider schmutzig sind. Alles nicht zu übersehen. Da gibt es auch nichts, was Joshua selbst zu seiner Verteidigung bringen könnte. In allen Punkten der Anklage schuldig, würde man heutzutage im Gericht sagen. Und der Betrachter dieser Geschichte, dieser Szene, der sieht so völlig unerwartet eine Wende in diesem Geschehen. Obwohl alles gegen Joshua spricht, obwohl sein Ankläger recht hat, wird Joshua freigesprochen. Und der Leser dieser Geschichte denkt sich: Auf welcher Grundlage geschieht das überhaupt? Warum kann man auf einmal sagen: habe deine Schuld weggenommen, so wortwörtlich der Text, und ich ziehe dich mit reinen Feierkleidern an? Auf welcher Grundlage tut man das? Was ist die rechtliche Grundlage dazu? Joshua in dieser Szene steht für jeden Menschen, der Gott liebt. Für jeden Menschen, der mit Gott geht, der vielleicht sogar bemüht ist, gut vor Gott zu leben, der das Gute im Leben sucht und das Gute im Leben möchte und trotzdem durch den Alltag der Schuld beschmutzt ist, durch den Alltag Schuld auf sich lädt und vor Gott steht und der Widersacher ihn anklagt. Es sind nicht Menschen, die gegen Gott sind, sondern es sind Menschen, die mit Gott leben, die hier angeklagt werden. Es sind Menschen, für die Joshua steht, wie du und ich. Auf welcher Grundlage kann Gott Joshua oder auch dich und mich in diesem Gericht freisprechen, sodass wir nicht die Verdammnis erleben müssen? Ich möchte aus der Schrift gerne ein paar Texte vorlesen, aus dem Alten Testament. Und diese Texte bilden gewissermaßen eine typologische Grundlage für die Erlösung des Menschen. Es sind Texte, in denen werden die Opfer beschrieben. Jetzt könnte man sagen, oh nein, alttestamentliche Opfer, lange Texte, drittes Buch Mose. Ein paar Texte müssen wir über uns jetzt ergehen lassen, aber die sind wichtig. Ich lese sie einfach mal in etwas schnellerem Tempo einmal vor. Es ist ein Text über die Brandopfer. In 3. Mose 1, die Verse 3 bis 5. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, so soll er sie darbringen, ein männliches Tier, ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefälligen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Das Gesetz über die Speiseopfer. In 3. Mose 2, Abvers 1. Und wenn jemand eine Opfergabe eines Speiseopfers dem Herrn darbringen will, soll seine Opfergabe Weizengrieß sein, und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen, und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen. Er nehme davon seine Hand voll von seinem Weizengrieß und von seinem Öl samt allem Weihrauch, und der Priester lasse die Askara davon auf dem Altar in Rauch aufgehen. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Das Gesetz über die Halsopfer. 3. Mose 3, Abvers 1. Und wenn seine Opfergabe ein Halsopfer ist, wenn er sie von den Rindern darbringen, es sei ein männliches oder ein weibliches Tier, soll er sie ohne Fehler vor dem Herrn darbringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es am Eingang des Zeltes der Begegnung schlachten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und von dem Halsopfer soll er dem Herrn ein Feueropfer darbringen, als Fett aus den Eingeweiden bedeckt und als Fett, das an den Eingeweiden ist. Das Sündopfer. 3. Mose 4. Und wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird, und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zum Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege, ohne Fehler, für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten. Und so könnten wir fortfahren. Es sind noch andere Opfer, die beschrieben werden. Aber eins, und darauf kommt es an, haben diese Opfer alle gemeinsam. Ist euch das aufgefallen? Eins haben diese Opfer, auch wenn es unterschiedliche Tiere sind, auch wenn es teilweise sogar Speisen sind als Dankopfer, aber eins haben sie alle gemeinsam. Ich lese es an den Lippen, dass es die richtige Antwort war. Ja? Sie sollen ohne Fehler sein. Völlig makellos, ohne Fehler. Und der Priester musste sie beurteilen, dass sie ohne Gebrechen sind. Und in diesem Punkt ist eine wunderbare Botschaft verborgen, die wir alle für uns mitnehmen sollten. Es war nicht der Priester, der das Opfer dargebracht hat, der perfekt oder vollkommen sein sollte. Es war auch nicht derjenige, für den das Opfer gebracht wurde, der perfekt oder vollkommen sein musste. Es war das Opfer. Es war das Lamm, es war die Ziege, es war die Kuh, es war das Rind, es waren auch die Speisopfer. Es war das Opfer, auf dem das Augenmerk lag, das vor Gott ohne Makel und vollkommen sein musste. Natürlich musste derjenige, für den das Opfer gebracht wurde, willig sein, seine Schuld zu bekennen, zum Tempel zu kommen, das Opfer mitzubringen. Natürlich musste der Priester willig sein, das Opfer zu beurteilen, das Opfer darzubringen und diese ganzen Zeremonien, diese ganzen Riten, die damit einhergingen, zu vollbringen vor Gott. Aber das Augenmerk lag nicht auf ihnen. Das Augenmerk lag auf dem Opfer. Das Opfer musste ohne Gebrechen sein. Und diese Opfer sind einen Schatten auf das Neue Testament, auf Jesus Christus. Und so heißt es, und ich lese in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus ist ein Opfer ohne Fehler und ohne Flecken. Und wie ich bereits sagte, im Alten Testament, da musste der Priester beurteilen, ob das Lamm gut genug war. Er musste quasi einen Stempel draufsetzen, jetzt übertragen gesprochen, und sagen, ja, als Opfer angenommen und zum Opfer freigegeben. Auch Jesus wurde beurteilt von gleich zwei Priestern. Das waren Hananias und Kaiaphas. Aber anstatt zu bezeugen, dass Jesus das vollkommene Opfer ist, versuchen sie, ihn zu überführen. Sie klagten ihn an und versuchten, Schuld an ihm zu finden, dass er gegen Gott handelt. Er hat gelästert, sagten sie ihm. Und letztlich war es ein Heide. Letztlich war es Pontius Pilatus, der bezeugte, da ist nichts an ihm, weswegen er verurteilt werden könnte. Er ist ohne Schuld. Auch Jesus wurde beurteilt. Auch Jesus wurde beurteilt und von ihm heißt es, er ist das perfekte Lamm und er gibt sein Leben für die Sünde dieser Welt. Jesus muss nicht für sich selbst opfern. Jesus ist ohne Schuld und Jesus ist dieses vollkommene Opfer. Und am Kreuz, unmittelbar von seinem Tod, da sprach er, es ist vollbracht. Und dieses Wort kann auch so verstanden werden, dass das, was jetzt geschehen ist, ist vollkommen. Es gibt dem nichts mehr hinzuzufügen. Nichts, auch gar nichts. So gibt es auch im Hebräerbrief einen Text, den möchte ich nur mal vorlesen, Hebräer Kapitel 8, beziehungsweise Hebräer Kapitel 10 ist es, Entschuldigung, der Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Es ist geschehen. Der Text steht in der Vergangenheit. Er hat es getan, ein für alle Mal mit diesem Opfer. Diesem Opfer Jesu kann man nichts, auch gar nichts mehr hinzufügen. In der Vergangenheit, letzten Quartal, war es der Galaterbrief, mit dem wir uns befasst haben. In diesem Quartal ist es der Römerbrief. Paulus betont das immer wieder. Man könnte es salopp sagen, wenn unsere Werke, die wir vor Gott tun und damit vor Gott in einer gewissen Weise gerecht dastehen wollen, so würde Paulus sagen, sie stinken. Sie sind nichts wert. Denn mit diesen Werken, wenn wir irgendwie sie tun, um unsere Gerechtigkeit zu verdienen, dann würde Paulus sagen, so machen wir das Opfer, das Jesus getan hat, wertlos. Aber der Text sagt doch, es gibt dem nichts hinzuzufügen. Jesus ist dieses vollkommene Opfer. Er hat es getan für mich. Wie ist das nun mit dem Gericht, das wir eingangs so betonend einleiteten? So manches Mal habe ich Predigten darüber gehört, so manches Mal habe ich Bücher dazu gelesen, Artikel dazu gelesen, Vorträge gehört. Die einen, die haben mich positiv in Bezug auf dieses Gericht gestimmt, andere nicht. Ich kann mich aber noch an folgende Sätze erinnern. Wenn dein Name heute im Gericht aufgerufen wird, wirst du bestehen. Hallen diese Sätze auch in euren Köpfen noch nach? Es gibt Generationen, da wurde das sehr, sehr, sehr stark betont. Wir leben heute in Generationen, da wird da vielleicht gar nicht mehr drüber gesprochen. Wird es ausreichen? Ist es genug, dass getan wurde, um in diesem Gericht zu bestehen? Nun, wenn meine Werke in die Waagschale geworfen werden, wird es ein Ergebnis sein, das zu meinen Gunsten zeugt? Und so manches Mal wurde eine Angst mit diesen Themen geschürt. Ist es genug? Werde ich bestehen? Zugegeben, von dem Evangelium bleibt nicht viel übrig, wenn wir solche Ausführungen hören. Und hinter diesen Argumenten stehen auch immer in der Regel zwei bestimmte Anschauungen. Die eine Anschauung sagt, Jesus kam mit einer sündhaften Natur zur Welt, also wie du und wie ich. Und Jesus hat es geschafft, durch seine enge Verbindung mit Gott ohne Sünde zu leben. Er hat einfach nie übertreten. Das hat er nicht gemacht. Und Jesus konnte es. Und darum können wir es auch. Und weil wir es auch können, weil wir ja genauso wie Jesus zur Welt gekommen sind und weil uns genauso gut die Kraft Gottes zur Verfügung steht wie Jesus und wir es dann auch können, und so werden unsere Werke im Gericht beurteilt, und wenn sie zu unseren Ungunsten sprechen, dann werden wir verdammt. Auf diesen Gedanken basieren diese Überlegungen. Auch bei uns in den Adventgemeinden, wenn wir so etwas hören. Wie ist es aber, wenn mein Name im Gericht aufgerufen wird? Werden meine Werke ausreichen? Werden sie es nicht tun? Wird der Ankläger Erfolg haben? Und ich kann bekennen, das kann ich offenen Herzen tun, der Ankläger wird Erfolg haben. Wenn heute dieses Gericht tagt und der Ankläger mich aufgrund meiner Werke anklagt, dann wird er Erfolg haben. Ich werde verdammt werden und ich würde aufgrund meiner Werke nicht gerettet werden. Das geht einfach nicht. Weil ich müsste es ja perfekt halten. Da müsste es ja keine Sünde in meinem Leben gegeben haben, in der gesamten Vergangenheit. Und ich kenne mein Leben besser als alle hier. Und der Ankläger kennt es auch besser als alle hier und wahrscheinlich besser als ich. Und alles, was er hervorbringen wird, wird gegen mich sprechen. Und ich werde von meiner Seite aus keine Entschuldigung haben. Denn es sind meine Werke, die ich getan habe. Ich habe sie alle erlebt, ich habe sie alle durchlebt. Und ich werde verdammt werden. Außer ich kenne diese Botschaft aus der Schrift, auch aus dem Alten Testament, dass nicht der Priester im Vordergrund stand und nicht derjenige, für den das Opfer gebracht wurde, im Vordergrund stand, sondern das Opfer wurde beurteilt. Das Opfer wird beurteilt und das Opfer muss perfekt sein. Und wisst ihr was? Wenn es an der Zeit ist und es zu diesem Gericht kommt, dann will ich mich auf dieses Opfer verlassen. Ich will mich nicht auf meine Werke verlassen, denn die werden gegen mich sprechen. Die werden gegen mich zeugen und aufgrund dieser Werke würde ich auch verdammt werden. Ich möchte meine Hände auf dieses Opfer gelegt haben, so wie es symbolisch im Alten Testament geschah, und ich spreche jetzt übertragend, nicht buchstäblich. Ich möchte meine Hände auf das perfekte und das vollkommene Opfer Jesu gelegt haben und möchte meine Schuld bekannt haben und möchte sagen, aufgrund dessen will ich im Gericht erscheinen. Nur aufgrund dessen. Nicht aufgrund meiner Werke, denn die würden mich verdammen. Und jeder, einfach jeder, der diese Frage für sich nicht in aller Klarheit geklärt hat, wird bis ans Ende seines Lebens Zweifel haben. Wird in jeglicher Hinsicht, wenn er wieder etwas Verkehrtes in seinem Leben tut, wenn er irgendwie wieder die Gebote Gottes übertritt, wird er in Zweifel verfallen und wird sagen, wird es ausreichen? Wird es genug sein? Und ich werde sagen, wenn es um die Werke geht, wird es nicht genug sein. Niemals. Niemals werden die Werke ausreichen, um aufgrund derer gerecht zu werden. Es ist dieses Opfer. Auf das möchte ich mich verlassen und auf das möchte ich im Gericht setzen. Ich möchte meine Hände auf das vollkommene Opfer Jesu legen und meine Schuld bekennen, und sage nur deswegen. Ich möchte mit einem Text schließen aus 1. Johannes. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 17, beziehungsweise ab Vers 17. Text, den habe ich mir ganz, ganz dick markiert in meiner Bibel. Johannes 4, Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichtes, Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und noch einen Text aus dem 1. Johannesbrief, aus dem Kapitel 5. Ich lese ab Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen Gottes, seines Sohnes glaubt. Amen.